Thank you for writing the soundtrack of my life. Thank you for writing the soundtrack of my life.
Yo, hallo Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da und es ist auch der Tobias Westphal wieder da. Und wir haben eine Premiere, nämlich das erste Mal passiert ein Soundtrack meines Lebens zum zweiten Mal. So rum. Und das ist cool. Servus, Tobias.
Ja, hallo. Schönen guten Abend.
Angekündigt habe ich einen Professor, der hat mir kurzfristig abgesagt, deswegen ist der Professor der Herzen, nämlich der Tobias.
Also hat zu Olaf Thon eigentlich.
Ja, genau, Olaf Thon, aber der hat dann irgendwie kurzfristig Zeit gehabt. Ja, wunderbar. Also, wir haben uns das letzte Mal so vor ein paar Monaten getroffen. Wir sind ja, also deswegen Professor, wir sind ja Studenten noch, das sieht man uns auch, glaube ich, an.
Natürlich.
Jugendliche Typen. Wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder. Und es ist schön, dass du wieder da bist. Und du hast ja das letzte Mal schon gesagt, dass du eine irre lange Liste hast, weil Musik absolut dein Ding ist. Und deswegen ist die Liste im Prinzip unerschöpflich. Und deswegen muss die nochmal weitergeführt werden.
Ne? Ja, genau. Und ich freue mich auch, dass ich, also ich mache das wirklich wahnsinnig gern. Und ich freue mich auch, dass ich nochmal ran darf heute. Und ich kann nur sagen, wo das herkommt, ist noch viel mehr.
Ja, da ist noch viel mehr. Wir haben aber auch schon Ideen für neue Specials und so.
Ja, das auch.
Also
das
da
auch.
Muss man hier Cliffhangern, keine Ahnung, überbewertete Bands, unterbewertete Bands und
heimliche Lieblingsbands,
ja, genau,
heimliche Lieblingssongs.
Guilty Pleasures und was weiß ich. Also das wird sehr interessant in nächster Zeit. Heute natürlich auch und für mich heute auch eine Premiere. Ich habe nämlich die Liste noch nicht ganz durchgehört. Also es sind natürlich ein paar Songs dabei, die ich kenne, aber es sind auch einige dabei, die ich wirklich noch nie gehört habe, was insofern auch ganz toll ist.
Okay.
Was Neues. Super. Den ersten Song kenne ich allerdings. Und zwar ist es deine erste Single. Erzähl mal ein bisschen was bitte zu Spandau Ballet und Gold.
Ja, also das, genau, also ich war, ich denke mal so 11 wahrscheinlich, 10, 11. Und ich habe die gehört und damals, das war die Zeit, da haben Jugendliche sich ja noch unterschieden, so nach Jugendkulturen und so. Und ich habe in der Schule mitgekommen, ich in der 5. Klasse über mir in der Jahrgangsstufe, der fuhr auch immer mit mir nach Hause im Bus und in der U-Bahn, war ein Popper und der hat mir erzählt, er findet Spandau Ballet ganz toll und auch mein Cousin aus Hamburg, der erzählt mir von dieser tollen neuen Band, ich kannte das gar nicht. Hörte mir das dann irgendwo an. Man konnte ja auch damals noch in Plattenläden gehen und sich da Platten rausnehmen aus dem Regal, genau, und sich die anspielen lassen und so. Da habe ich dann rein. Das fand ich ganz stark. Und ich hatte ja auch so ein bisschen Taschengeld schon. Und dann weiß ich noch, ich habe sie bei Hertie gekauft, in Mülheim im City Center. Und da.
Hertie gibt es nicht mehr, oder?
Hertie gibt es, glaube ich, schon Jahrzehnte nicht mehr mittlerweile. Und da, also zwischen den Kurzwaren und so, war halt auch so eine kleine Plattenabteilung. Und da gab es eben diese Single und die habe ich dann ganz stolz nach Hause getragen und ich war also glühender Fan und speziell das Saxophon hat es mir sehr angetan.
Das ist
sehr
geil.
Und ich war total geflasht von diesem Saxophon und wollte auch unbedingt Saxophon spielen lernen. Meine Eltern kannten mich allerdings schon ganz gut und die haben gesagt, so jetzt warte erstmal, weil die wussten, dass es wahrscheinlich wieder so eine Mode sein würde, die bei mir schnell vorbei ist, aber ich war wild entschlossen, aber ich hatte halt kein Saxophon und dann...
Du kannst da nicht spielen.
Ne? Ja, mein Vater, aber ich war aber, also im Nachhinein ist das wahnsinnig peinlich, aber ich erzähle es trotzdem, also mein Vater hat mir dann so aus so einem Stück Pappe, aus so einem Karton, also hat so ein Saxophon, also natürlich dann nur in 2D aufgemalt und ausgeschnitten dann und auch verstärkt, sehr liebevoll gestaltet und dann mit Goldlack angesprüht. Und dann habe ich in meinem Kinderzimmer losgelegt halt zu Gold. Und
ja, das ist doch geil. Das haben wir doch, also das finde ich erstmal saustark von deinem Papa, das muss man ja auch sagen.
Ja, muss ich jetzt
also
auch sagen.
Also ich habe jahrelang Gitarre auf einem Tennisschläger gespielt.
Ja, also habe ich auch gemacht. Hab ich
vor
auch
dem
gemacht.
Spiegel.
Ja.
Also wenn wir schon bei peinlichen Geschichten sind, die habe ich noch nicht erzählt. ständig.
Ja, genau.
Also
ja.
Bei mir war es das Album Reckless von Bryan Adams.
Oh ja.
Habe ich also rauf und runter, also ich kann da immer noch saugut Tennisgitarre dazu spielen.
Ja, ich kann ich sogar auch, ja.
Ja, kannst
genau.
du auch.
Ja, ne? Kann ich auch.
Ja, und hier, aber das, gibt es das Saxophon noch?
Nein, also es ist dann, ich nehme auch an, dass ich es dann irgendwann schamhaft vernichtet habe oder so, aber ich kann mich noch, ich sehe es vor mir noch.
Aber der Typ, ich weiß es gar nicht, wie der heißt, von Spandau Ballet, das waren ja alles so schöne.
Ja, das war eine wahnsinnig schöne.
Und der Saxophonist war ja auch ein ganzer schöner.
Ja, Moment.
Der hat aber also Posen gehabt da beim Saxophonspiel.
Ja, dann gab es Tony Kemp, Gary Kemp,
glaube ich. Ja, das waren die Brüder, die irgendwie hier Gitarre und noch was gespielt haben.
Und wer war denn, wie hieß denn nochmal der Sänger? Aber
ach, der heißt auch Tony irgendwas.
Der hieß auch Tony, oder?
Ja, aber Tony irgendwie anders.
Ja.
Den sieht man immer noch manchmal auf Videos, wie er jetzt irgendwie, das habe ich zum Beispiel neulich erst gesehen, der ist bei einer Hochzeit aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht und hat dann gesungen für die Leute.
Oh, das
also
ist natürlich
total geil, also wirklich total geil. Und der schaut ja immer noch so aus wie früher, das muss man echt sagen. Also Hammer. Also deswegen hier, also das kann man sagen, dieses Lied unterscheidet sich ein bisschen vom Rest der Liste. Muss man sagen, oder?
Ja.
Kann man so stehen. Aber ist ja schön. Ne? Wunderbar. Gold.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today.
Übrigens, Rätselfrage heute unter anderem über Spandau Ballet, gell? Mehrere Bands, gell?
Ja, richtig.
Wir warten bis zum Saxophon-Solo heute. Also bei dem Lied muss so sein, ne?
Verständlich.
Ich möchte dann gern, dass du das mir so visuell ein bisschen zeigst.
Ja, ich habe es nicht gehört.
Zum Beispiel stark diese hier Bongos oder was also ich war ja viel mehr auf der Seite von Duran zu der Zeit.
Die mochte ich auch. Auf der B-Seite von Gold hier ist allerdings noch eine Instrumentalversion, da kommen die Bongos noch viel
besser rüber.
Ja.
Also kauft euch die Single, Leute.
Da bin ich dann auf den Knien durchs Kinderzimmer gerutscht.
Da kann ich mich erinnern, ich habe in der Zeit Bravo gelesen und der Typ muss sich bei einem dieser auf den Knien rutschenden Saxophon-Soli mal das Kreuzband gerissen haben. Da kann ich mich noch erinnern.
Out.
Und da waren die furchtbar bestürzt in der Bravo, weil der Arme weiß
nicht. Ja, klar.
So, also Gold. Sehr schön. Noch nie gelaufen bei mir, Spandau Ballet. Aber das hat ja wirklich jeder, dass er einfach sagt, das war mein erstes Single, da verbinde ich wahnsinnig viel damit und so.
Ja,
das ist ja ganz
auch
schön.
Mhm.
Super. Ich glaube, die treten immer noch, haben wir ja schon gesagt, treten auch noch auf, glaube miteinander auch.
Ich glaube auch, also die waren, glaube ich, auch mal bei diesem in München Last Night of the Proms oder so,
ja,
da in der Olympiahalle,
so, ja,
sowas,
genau.
So wie Simply Red und so, sowas machen die, glaube ich.
Hast du auch nicht gesehen?
Nein, war ich nicht da, nein, aber ich habe es gelesen.
Okay. Sehr schön. Okay. Ja, und dann hast du auch in der letzten Sendung, als du hier warst, mir erzählt, eine ganz schöne Geschichte vom Paul Weller, als du den interviewt hast in, das war in Deutschland, aber gell?
In Köln, genau.
Hast du den interviewen dürfen und der Paul Weller ist ja, das habe ich hier also wirklich schon ganz oft gesagt in diesem Podcast, also wirklich eine Größe der englischen Musik und Kultur auch, Popkultur, definitiv. Die Formation, die er hatte, also er hatte angefangen mit The Jam und dann kam The Style Council, jetzt ist er allein und solo und macht auch ganz tolle Sachen immer noch. The Style Council hat für dich auch eine besondere Bedeutung.
Ja, genau. Also Spandau Ballet steht so ein bisschen, ja, erste Single und so. Und damals aber am Anfang habe ich sehr viel Popmusik natürlich gehört, so quasi Chartsmusik. Und Paul Weller war ja mit The Style Council auch, also mit The Jam ja schon, aber dann auch mit The Style Council sehr erfolgreich und auch in den Charts durchaus vertreten. Und da habe ich ihn dann auch häufig gesehen. Man muss dazu sagen auch, meine Eltern waren ja beide Englischlehrer und wir hatten so eine Spezialantenne auf dem Dach, die haben meine Eltern installieren lassen. Das heißt, wir konnten dann damit von den das englischsprachige Fernsehprogramm empfangen, was in Mülheim an der Ruhr, wo ich herkomme, da waren britische Soldaten stationiert damals in den 80er Jahren. Okay, und die hatten natürlich dann BFBS auch als Fernsehstation und das konnten wir mit dieser Spezialantenne dann eben empfangen und also was sie sagen wollte ist, ich konnte Top of the Pops gucken und ja. Da war natürlich dann, darüber kam man dann sehr früh auch mit vielen Sachen in Kontakt und unter anderem eben
also auch das fand ich zum Beispiel super. Top of the Pops, gibt es auch schon eine Zeit lang nicht mehr, haben sie irgendwann abgesetzt, aber da haben ja wirklich auch alle gespielt, also da haben ja wirklich auch dann so Indie-Punk Leute, die jetzt nicht so, die man jetzt nicht Spandau Ballet und so weiter,
ja, total,
haben
ja
auch gespielt, die waren da alle dabei und da gab es natürlich Skandalauftritte und so weiter, also Top of the Pops war schon eine große, ich würde es vielleicht vergleichen so ein bisschen mit Formel 1.
Genau, nur irgendwie viel länger größer halt. Und so.
Größer ja. Und jahrzehntelang, während Formel 1 ja, keine Ahnung, vielleicht 10, 12, 15 ja, ja. Jahre lief oder so. Aber das war schon eine wichtige Sendung.
Ja, da, also da haben wir auch, also The Exploited oder so,
ja,
haben
genau.
Wir
auch also, gespielt. Ja, ja, also, genau, alles mögliche.
Oder halt, New Order haben da ja auch immer wieder live gespielt, also haben darauf beharrt. Das war normalerweise, haben die ja immer gespielt, mit den Instrumenten nicht eingesteckt und haben dann nur, und die haben sich halt geweigert und haben gesagt, wir spielen nur, wenn wir live spielen und dann haben die halt bei all ihren Auftritten da live gespielt und das war natürlich schon, hat mir sehr imponiert, muss ich sagen.
Das war ja auch so ein bisschen, da kannst du vielleicht auch noch erinnern, ZDF-Hitparade, da gab es ja dann dieses Ding, da war ja nur der Gesang live und die Instrumente vom Band und da gab es ja dann diese hier Trio-Auftritte, wo die dann gezeigt haben, dass sie definitiv nicht, und das war glaube ich bei Top of the Pops auch so, dass da manche Bands gesagt haben, hier, zeigen wir aber, dass wir nicht live
sind. Ja, richtig, genau. Und The Style Council standen für mich eben für, es war schon irgendwie, es hat mir gefallen, es war Popmusik schon, aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas ist anders. Also diese Ernsthaftigkeit oder dieser teilweise heilige Zorn, den Paul Weller, es war ja auch die Zeit der Miner Strikes und so.
Thatcher.
Thatcherism in Großbritannien. Und das hat entscheidend mit dazu beigetragen, dass ich mich angefangen habe, auch für Politik zu interessieren anzufangen zu rauchen. Das muss
ich
glaub, man
der raucht immer noch, der Paul Weller. Bands and Hedges, das weiß ich.
Also früher, bei The Jam hat er Rothmans geraucht. Okay. Die habe ich dann natürlich auch geraucht. Und aber ich glaube, er raucht eigentlich alles, was
was irgendwie bei 3 Meter auf dem Baum ist. Ne? Genau. Wunderbar. Also toller Song auch, Walls Come Tumbling Down. Also wirklich einer der ganz großen.
Ja, ich glaube, sie haben es auch gespielt. Daran erinnere ich mich noch bei Live Aid.
Ja, genau.
Eröffnet haben. Ich glaube, angefangen haben Status Quo.
Ja, genau.
Rockin' All Over the World war, glaube ich, der allererste Song, der lief.
Hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Allerdings auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, weil meine Eltern wollten es unten im Wohnzimmer nicht sehen.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, so surreale Situationen. Später beim Kaffee trinken saß ich dann im Wohnzimmer und durfte dann da den Fernseher anmachen. Ja, und dann haben wir da Kaffee getrunken und im Hintergrund spielten The Who. Also, aber The Star Council habe ich eben noch oben auf dem Dachboden im Zimmer auf so einem Schwarz-Weiß-Fernseher, wo immer die Antenne umgefallen ist und man musste. Und ich habe es aber aufgesogen. Ja, also,
total. Also das ist wirklich ein prägendes Ereignis. Deswegen jetzt Walls Come Tumbling Down, super Song von The Style Council. Sehr geil. Mega. Man spricht ja immer von Paul Weller, sein Partner da, weißt du da ein bisschen was drüber?
Mick Talbot?
Ja.
Also ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Steve White, der Schlagzeuger, den hatte ich auch mal recherchiert, der ist irgendwie immer noch im Geschäft, aber nichts in die Richtung, also ist glaube ich so ein gesettelter Jazz-Schlagzeuger mittlerweile. DC Lee, die war ja verheiratet dann mit Paul Weller, aber die Ehe ist dann irgendwann in die Brüche gegangen und aber weiß ich auch leider nicht, was die momentan macht.
Was ich natürlich daran besonders liebe, das ist bei Town Called Malice, ist dieser Soul-Einfluss, den ihr
macht. Ja,
also
ja.
Das ist ganz, ganz toll.
Genau, finde ich auch, ja.
Also super. Sehr, sehr schön. Ja, also jetzt für dich, Popmusik wird politisch.
Genau. Also das war schon so eine Art Erweckungserlebnis und seitdem, die Popmusik trat danach in den Hintergrund, muss man sagen. Und danach wurde es für mich Gegenstand sehr stark eigentlich Richtung Punk, muss man sagen. Also ab so 83, 84, 85 war es dann schon.
Da kommen wir jetzt auch dazu, also wir kommen erst später dazu, weil jetzt zwischendrin ist noch so ein bisschen Elektro und so, aber der, würdest du sagen, der Punk ist die prägendste Musikrichtung deiner musikalischen Geschichte?
Wahrscheinlich schon, letzten Endes schon, ja. Also vor allem, weil es ja auch viele andere Genres so stark beeinflusst hat und also zumindest ein wahnsinnig wichtiger Einfluss. Wobei, ja, also Indie, also Indie-Rock, als er wirklich noch Indie war, als es nicht eine Bezeichnung war für Bands, die auch eine Gitarre dabei haben, sondern das war ja tatsächlich auch, das kam ja auch direkt eigentlich aus dem Punk, muss man sagen.
Klar.
Das war ja auch politisch und also für mich auch wichtig, aber steht natürlich in engem Zusammenhang mit Punk. Und elektronische Musik war für mich auch wahnsinnig wichtig. Also das.
Deswegen kommen wir da jetzt auch mal drauf. Das ist jetzt zum Beispiel was ich nicht kenne und ich freue mich schon drauf, weil das ja auch wirklich schön ist. Front 242, Special Forces.
Genau, das ist, also die Front 242 kommen aus Belgien und die haben im Prinzip die elektronische Musik, die aus den USA kam, die Anfänge von House und so verarbeitet und ihre eigene Suppe daraus gemacht. Natürlich. Also auch Elektromusik, die aus den USA kam, vor allem aufgenommen und daraus etwas deutlich Düstereres gemacht. Also die ist schon anzusiedeln so in dem Also die Leute, die Front 242 gehört haben, waren vor allem so in der Gothic-Szene, in den die Waver, wie man damals gesagt hat.
Ja, ich kenne es noch als die Waver. Ne? Also jetzt wird man eher Gothic oder ja, so, genau. aber hier, das sind die Waver gewesen.
Genau, das hat man damals gesagt. Oder genauso wie man zu den Leuten, die Metal gehört haben, damals die Heavies gesagt hat. Also das ist, versteht heute kein Mensch mehr.
Also die Heavies versteht keiner mehr.
Nee, aber genau, also das war halt Musik für die Waver und also es fällt mir erst jetzt auf, heute ist wahnsinnig viel, eigentlich wäre das auch fast so Motto gewesen, so Leute, die mich beeinflusst haben durch Musik, die sie mir gegeben haben. Also Beispiel Front 242 war jetzt auch zum Beispiel Musik, die von einem Kumpel von mir, der Bruder, der ältere Bruder, das waren ja oft die älteren Brüder, der hatte so ein Tape und da war viel von dem, was wir, oder einiges von dem, was wir jetzt gleich noch hören, auch drauf. Unter anderem eben auch Front 242 und das war ja die Zeit, es gab ja kein Internet. Man kannte also nur die Plattencover und Geschichten, die man gehört hat. Und über Front 242 hat man nichts Gutes gehört. Also es ranken sich ganz wilde Geschichten um die. Also das ist ganz finstere Gesellen, die irgendwie militärische Übungen im Wald abhalten und sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Und also es war, aber man wusste ja nichts, man kannte die Leute ja nicht. Also ich zumindest nicht und ich war ja auch noch relativ jung. Und ich hatte dann aber auch, ich hatte meinen Nachbarn überredet, sich die Platte zu kaufen, die LP, wo das Stück, was wir gleich hören, noch drauf ist. Und dann hatte ich mir die natürlich schnell auf Kassette überspielt und dann weiß ich noch, waren wir im Schullandheim und ich habe die mitgenommen, die Kassette, und dann haben ein paar Mädchen gesagt, sie wollten noch spazieren gehen in Plettenberg im Schullandheim und haben gesagt, wir nehmen einen Kassettenrekorder mit, ob sie meinen leihen können. Habe ich gesagt, ja klar. Und dann war halt die Kassette noch drin und dann sind die damit abgezogen in den dunklen Wald und kam dann irgendwann schreiend zurück und dachte, was ist das denn? Und also ich glaube, wenn man reinhört, kann man ungefähr nachvollziehen, wie die sich damals gefühlt haben.
Natürlich auch sagen, dass das solche Verbreitung von solchen Geschichten über diese Bands, das ging natürlich dann per Mundpropaganda, während du jetzt natürlich irgendwie, du wirst sie irgendwie erkennen oder so. Also ich meine, was natürlich jetzt auch Trend ist, weißt du, von Ghost und Sleep Token und so, dass man sich halt nicht zeigt, oder Slipknot eine Zeit lang, dass man halt Masken trägt, damit man nie die wahre Identität zeigt oder so, aber das ist ja sehr wieder was anderes.
Also genau, aber das war so ähnlich praktisch, nur die mussten das gar nicht machen, weil man hatte ja keine Chance.
Man hatte
ja
keine Chance, genau.
Genau, also man...
Ja, genau. Aber da sind wir wieder auch, was du das letzte Mal hattest, so hier Kraftwerk, Elektro... Schiene und so.
Allerdings wirklich zwei Szenen, die sich von der Hörerschaft und von den Künstlern überhaupt nicht überschnitten haben. Also ähnliche Einflüsse sicher, aber gab da, glaube ich, keine Überschneidung großartig in der Hörerschaft, also außer bei mir vielleicht.
Das glaube aber das ist, glaube ich, eher dann, oh Gott, wenn man es überhaupt sagen kann, Elektro, aber eher vollkommen auch in dieser Indie-Geschichte dann irgendwie.
Ja, da gab es, wurde vor allem in so dunklen Clubs in Belgien vor allem gespielt. Es gab eine ganze Szene darum, gibt es viele Bands, oder einige aus der The Clinic zum Beispiel auch, und Neon Judgment nannte sich, das Ganze nannte sich Electronic Body Music. Das war die...
Electronic Body Music.
Genau, okay. Genau.
Ja, da hat es recht. Das ist also wirklich deswegen auch zum zweiten Mal wahnsinnig interessant und horizonterweiternd, weil du ja wirklich ganz viel in verschiedenen Richtungen unterwegs bist. Super. Special Forces Front 242. Natürlich könnt ihr euch wie immer die Liste anklicken, die ich in den Shownotes verlinke, und dann könnt ihr euch ja mal mit diesen Sachen auseinandersetzen, weil das wirklich toll ist. Ja. Aber dazu gibt es keine Rätselfrage. Gell? Also wir haben hier heute Spandau Ballet, glaube ich, und Bluttat kommt, glaube ich, noch und noch was anderes, aber...
Ja, ja. Wedding Present.
Wedding Present, genau. Also deswegen dazu keine Rätselfrage.
Nee, das stimmt. Front 242, ja, hätte sich eigentlich auch super angeboten, da wäre mir tatsächlich auch eines eingefallen, aber man hätte eigentlich sogar noch, jetzt sind wir ein bisschen zu spät dran, weil sie haben gerade vor ein paar Monaten ihre Abschiedstour gespielt. Also sie waren jetzt nochmal auf Tour.
Hast du gesehen?
Vor ein paar Monaten. Ich war leider nicht da, das war, wenn wir nicht sogar hier waren, zu dem Zeitpunkt.
Ja, zum Studieren.
Ja, ja, genau. Ja.
Das ist ja immer das. Das wirft einen ja immer zurück. Ne?
Ja, genau.
Okay, wunderbar. Und jetzt, wenn wir schon in dieser schwarzen Szene sind, so ja. ein bisschen, ja. warst du da auch richtig drin? Also warst du auch da?
Ich hatte viele Freunde, die da richtig...
Und so, ja?
Nein, gar nicht, das nicht. Aber ich hatte, also ich mochte die Musik immer. Und ich hatte aber viel... Aber damals ja fand ich, also bei uns zumindest in den 80ern, nicht ungewöhnlich. Es war... Es gab natürlich auch so Hardliner, die gesagt haben, ich bin in der und der Jugendkultur und ich höre nur diese Musik.
Ja.
Aber es war durchaus nicht unüblich, dass man aus verschiedenen Szenen, die man kannte auch die Sachen, die anderen Leute gehört hatten. Ich hatte zugegebenermaßen wenig Ahnung von Metal. Metal habe ich damals zumindest irgendwie verachtet. Also Metal war für mich so die verweichlichte Version von Punk mit diesen hohen Falsettstimmen teilweise ja. und so, das war überhaupt nicht meins und das hat mich immer so ein bisschen an fatal an Oper erinnert, das war...
Ja, war es ja auch teilweise.
Ja, ne? War es also ja auch teilweise,
meine,
genau.
Es ist ja, ich meine, vom Metal, weißt du ja, gibt es ja 100.000 verschiedene Genres, aber hier dieser klassische Heavy Metal ist schon sehr klassisch, opernhaft, theatralisch genau. und so weiter, ne? So Power Metal und so.
Genau, das weiß ich mittlerweile auch zu schätzen, nur als damals so...
Ja, das stimmt.
Da war das für mich ein No-Go.
Ja, Poser-Metal und so weiter.
Ja, also das war gar nicht meins. Aber so ansonsten in den meisten Genres, die bekannteren Sachen kannte man oder das war, man hat sich eben die Sachen rausgesucht, die man mochte. Und ja, in diesem schwarzen Genre da, The Normal, was wir jetzt hören,
ja.
Das ist auch auf derselben Kassette, auf der Front 242 drauf war, war eben auch The Normal drauf. Ich habe jetzt das, ich weiß gar nicht, habe ich TVOD oder Warm nee, Leatherette auf
Warm Leatherette.
Genau,
das ist ja schon, der Titel ist ja schon geil.
Ja, das ist ein paar Jahre später mal gecovert worden von Grace Jones.
Ja, okay, naja, okay.
Und es basiert auf einem Roman von J.G. Ballard. Crash, das ist ja auch mal verfilmt worden vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren ist gut, vor 20, 30 Jahren.
Den Film kenne ich. David ja, Lynch, oder?
Ich glaube nicht David Lynch, aber es ist sehr...
Aber in der Tat,
ich glaube David Cronenberg.
Ist aber, es, glaub ich. Ja, okay. Aber also den Film habe ich, der ist total...
Sehr irre, verstörend.
Total verstörender Film, brutal.
Genau, und darauf ja. basiert eben, also wenn du hinhörst, erkennst du es an den Lyrics auch, darauf basiert eben auch der Song. Und es ist... was man gar nicht meinen würde, mir war das damals auch nicht bewusst, ist schon von 1978, also es ist sehr alt, es ist Daniel Miller übrigens, der später der dann später das Mute-Label, das Plattenlabel, Depeche Mode und so gemacht hat. Genau.
The Normal, Warm Leatherette.
Warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass
in the underpass. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel.
Gab's dann in Mülheim, jetzt weiß ich gar nicht, wie groß ist in Mülheim?
Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, ja, aber ich glaube so um die 150.000.
Also schon eine Großstadt.
Ja, ja, also ja. Im Ruhrgebiet eine der kleineren
Großstädte. Im Ruhrgebiet wahrscheinlich eine, okay, schon klar, aber schon Großstadt, da gab es aber auch schon so Läden, in denen sowas lief, oder?
Ja, ja, es gab einen wirklich guten, überregional bekannten, hieß Kirchberg. Das war wahrscheinlich irgendwann mal was ganz anderes, aber das ist ja immer so, dann irgendwann entdecken die Wirtsleute so irgendwas, für, so eine Szene für sich und dann werden die übernommen praktisch. Und da ging man jeden Freitagabend hin und da traf sich dann eigentlich die schwarze Szene aus dem ganzen Ruhrgebiet. Und da war ich war noch viel zu jung, ich hätte eigentlich gar nicht reingedurft, aber das waren so Sachen, wo man dann gesagt hat, den Eltern, ich übernachte beim sowieso. Und dann war man aber die ganze Nacht da.
Ja.
Und da waren also wirklich finstere Gestalten. Also ja. Aber war natürlich wahnsinnig faszinierend. Und da lief sowas, genau.
Ja, ja. Also ich kenne das bloß hier ein bisschen aus der bayerischen Provinz auch und so. Gab es auch schon in sagen wir, ein bisschen größeren Städten, also Läden, wo du Keller runtergehen musstest. Mhm. Und da waren halt hier. Da ging es schon mal an den Säulen, wenn es den Keller runterging, waren schon so hier kleine Vampire und dann, also so stilisiert und dann Kerzen, dann bist du runtergegangen und da war es natürlich furchtbar dunkel und es gab nur Schwarzlicht und so weiter.
Genau.
So war das halt. Ne?
Genau. Und dann auch diese stilisierten Tänze, also wenn vor und zurück und so und einige.
Aber nicht zu viel Bewegung.
Nee, nicht zu viel natürlich. Und einige haben dann immer gesagt, die Münzsammler. Weil es immer so aussah, als würden die so Münzen vom Boden aufheben, wenn sie sich vor und zurück bewegt. Ja. So.
Münzsammler, sehr gut. Aber du bist kein Tänzer, oder? Bist du
Tänzer? Überhaupt nicht. Ich bin also wirklich, also Leute, mit denen ich immer mal wieder, wenn ich irgendwo war und Leute haben gesagt, heute Abend gehen wir tanzen. Ich habe dann immer so gesagt, so, ja, ha, super. Und dann war ich immer da mit denen und ich stehe immer nur am Rand. Also ich hasse das eigentlich wie die Pest. Also wenn wirklich Techno läuft oder so, dann manchmal dann wippe ich so ein bisschen hin und her.
Das ist reicht.
Schon, dann, okay. Das, dann gehe ich auch schon voll ab in das.
Okay. Jetzt kommt der Punk.
Okay. Na,
und das zieht sich jetzt ein bisschen durch für die nächsten Songs.
Ja.
Wie bist du dann zum Punk gekommen?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist viel von mit Einflüssen. Also jetzt ein großes, ein Gruß hiermit auch an Claudia, die Tochter unserer Nachbarn, die älteste, praktisch das punkige Schaf der Familie, die hatte nämlich damals einen Freund, der war Punk und der versorgte sie, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich habe ihn ehrlich gesagt auch, glaube ich, nie gesehen, Claudias Bruder, der Marc, mit dem war ich befreundet in erster Linie, der erzählte mir immer von dem und der schleppte also kistenweise offensichtlich Platten an und Tapes und so und die gab unser Nachbar an mich weiter. Und da war so viel drauf, das war ein totaler Augenöffner damals. Und der hatte offensichtlich einen sehr guten Geschmack. Und ich weiß gar nicht, womit wir jetzt einsteigen als erstes.
Mit Bluttat.
Ah ja, okay, das ist da war die Verbindung sogar noch direkter. Also die Nachbarstochter ging mit der Sängerin Anja Mülders in dieselbe Klasse, also ging zusammen zur Schule. Und deswegen hatte die auch die Platten dann zu Hause und da habe ich reingehört, die Plattencover sahen schon irgendwie krass aus und das war überall in Mülheim, damals gab es auch so Bluttat Graffiti, die hatte ich schon immer gesehen, mir sagte das früher nichts und dann wusste ich plötzlich, was das war und das sind also Urgesteine der Münchner Hardcore-Szene. Der Mülheimer.
Mülheimer.
Jetzt habe ich mich versprochen. Ja. Gibt
es überhaupt der Münchner Hardcore-Szene wahrscheinlich nicht, oder?
Damals, ja, es gab sie wohl schon. Also ich war ja damals nicht vor Ort, aber ich habe es mir erzählen lassen, es gab wohl schon sowas in der Art.
Hardcore-Prosecco-Trinker.
Ja, so ein paar gab es schon.
Okay.
Vielleicht hören wir mal rein, danach erzähle ich noch eine Geschichte dazu.
Aber du musst mal hier, sprecht es richtig aus, Nukululeko.
Es ist irgendeine afrikanische Sprache.
Nukululeko, 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 Nukululeko.
Das ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, was den Punk angeht, typisch, sagen wir mal, musikalisch durchaus überschaubar, ja.
Ich merke das auch gerade. Also damals habe ich das gar nicht so gemerkt, aber es ist wirklich.
Sind jetzt keine Meister an ihren Instrumenten.
Nee, also weder, also das singt ja auch hier nicht die Anja, ja, eben, Atti, sagst, wie sie immer genannt wurde. Ja. Sondern einer der anderen eben, aber ja, das. Ja, also fällt mir auch gerade auf, aber so war das damals. Aber es gehört ja auch irgendwie dazu.
Das finde ich voll, das ist ja gerade das Schöne. Ne? Also das ist ja auch das Tolle, es gibt ja keinen Menschen auf der Welt, der nur sein Leben lang Metal hört oder nur, keine Ahnung, Punk hört oder so. Sondern du fängst an mit Spandau Ballet und kommst dann irgendwann dahin.
Genau.
Und hörst dann irgendwie, wie du jetzt gern mal Jazz oder was weiß ich alles. Das gehört einfach dazu. Also es wird niemanden geben, der nur eine Richtung hört.
Genau.
Gibt's nicht. Ja? Und es gibt verschiedene Phasen im Leben, das ist ja auch klar.
Ja, das
stimmt. Also ich habe jetzt genug Leute, die ich kenne, die jetzt gerne mal in die Oper gehen. So weit bin ich auch noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich war schon ein paar Mal, aber jetzt nicht, ich habe kein Abo oder so.
Ja, das musste ich in Schulzeiten seinerzeit noch machen. Aber auch das ist ja, warum nicht?
Ja, natürlich, ja. Natürlich.
Also ne, das muss man halt alles sehen.
Also bei, ja, das stimmt, bei Bluta möchte ich noch anfügen, die wohnt tatsächlich, die Anja, die Atti, die Straße runter, so 300 Meter und dann rechts. Und wir wussten also von der Schwester vom Nachbarn, wo sie wohnt, und die war sehr hübsch, muss man sagen. Und dann sind also der Nachbarsjunge und ich, wir waren beide so ein bisschen verliebt in die, wir hatten die nie getroffen, also wir kannten die nur von den Fotos. Und dann sind wir aber tatsächlich mal da hingegangen und haben da geschellt. Und dann hat auch tatsächlich die Mutter aufgemacht und gesagt, nee, die ist nicht da. Ich weiß auch gar nicht, also im Nachhinein, oh mein Gott, was hätten wir gemacht, wenn die da gewesen wäre? Und ich glaube, die war da schon in Berlin, die ist dann nach Berlin gegangen, es war die Zeit. Und ja, so war das. Und dann aber, was ist bei uns auch, wiederum von der Wohnung, von denen, vom Haus, 200 Meter weiter war eine alte Fabrik, die alte Malzfabrik in Mülheim, die war auch eigentlich im Ruhrgebiet ganz bekannt, weil sie direkt in der Stadtmitte war und besetzt war damals. Und da war Bluthart auch involviert in dieser Szene, auch in dieser Malzfabrik. Da hingen wir dann immer rum nachmittags, aber schon eigentlich, als schon alles vorbei war, da war die nicht mehr besetzt, sondern die wartete darauf, abgerissen zu werden.
Ja.
Aber da war noch überall die Bluthart-Graffiti natürlich auch. Und ja, war schon noch viel, also Filme da gedreht worden und so, die für die Ruhrgebiets-Szene damals auch wichtig waren. Verlierer, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast. Hat auch Campino zum Beispiel mitgespielt. Und das ging auch so über Jugendkultur im Ruhrgebiet. Und das war da, aber abschließend zu Bluthart ist nämlich noch eine sehr interessante Geschichte, glaube ich, erwähnenswert hier. Und zwar, also du hast ja gehört, überschaubar musikalisch. aber irgendwie schon authentisch, wobei ich gar nicht weiß bei der Geschichte, die ich jetzt erzähle, wie das rübergekommen sein soll, weil die Band war aktiv in den frühen 80er Jahren und haben sich irgendwann spätestens Ende der 80er Jahre, wenn nicht sogar schon 87 oder so, aufgelöst. Und Jahrzehnte später hat die Band dann erfahren, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie es gibt, wen das interessiert, es gibt einen sehr guten Artikel in der Süddeutschen darüber, dass sie in Kolumbien hat ja also schwierige Situationen natürlich politisch und auch mit den ganzen Drogenkartellen und viele Kids hatten es da, also viele Straßenkinder und Punk hat nie aufgehört in Südamerika, speziell in Kolumbien, eine Rolle zu spielen.
Ganz groß.
Ist sehr wichtig für die jungen Leute da. Und was Bluthart dann erfahren haben, war, dass sie in Kolumbien Superstars sind. Also wirklich richtige Stars. Also die über Tapes halt und die, also das meine ich, die können die Texte gar nicht verstanden haben, aber irgendwie, warum auch immer, wie das losgegangen ist, weiß kein Mensch mehr heute. Aber die waren, also es gab überall in Kolumbien Bluthart Graffiti. Die Platten wurden und vor allem Tapes natürlich weitergegeben ohne Ende und das über Jahrzehnte und die haben immer gedacht, die wären tot alle, es gäbe die Band. Da gab es auch dann, wie das damals so war, es gab nur Gerüchte und so Erzählungen über und keiner hat das offensichtlich wirklich recherchiert und mag auch an der Sprachbarriere dann liegen, dass sie es nicht recherchieren konnten. Und dann haben die aber jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich in Kolumbien nochmal ein Konzert gespielt.
Nee.
Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber wirklich vor Tausenden von Menschen dann tatsächlich.
Also das muss man vielleicht auch noch erwähnen, dieses Tape-Trading, das ja transatlantisch war. Ne? Also die Leute haben tatsächlich, so ging es einem Metal los, ne? Mit hier Metallica, die sind ja nach Europa gekommen durch dieses Tape-Trading-Zeug, dass da Leute einfach sich gegenseitig die Kassetten hin und her geschickt haben, genau. Per Post.
Ja, genau. Ne?
Und dann sind die groß geworden, die Bands. Ne?
Richtig, genau. Ja,
super. Sehr schön. Boah. Deswegen heißt der nächste Song Red Tape.
Genau, genau.
Von Circle Jerks.
Ja, Circle Jerks aus Kalifornien. Auch da wieder war auch auf einem Tape der Nachbarin drauf. Und was uns damals total begeistert hat, war dieses Wahnsinnstempo. Aber vor allem, es ist ein schöner Kontrast jetzt zu Bluthart. Es ist ungefähr dieselbe Zeit. Aber wenn man sich das musikalische Niveau anschaut, merkt man schon, dass die Amerikaner uns da Lichtjahre voraus waren. Also es ist einfach immer noch, finde ich, eine absolute Freude, ihnen zuzuhören. Und auch da wieder politisch bis zum Anschlag. Und ja, genau.
Freue mich. Red Tape, Circle, Jerks. Prophecy and perversion, red tape! Killing you, killing me. Texas! 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 No more red tape! I can see, I can see, red tape! Do it to you, do it to me, red tape! Prophecy and perversion, red tape! Killing you, killing me. Texas! 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 No more red tape!
Tja, das war's schon.
Das war's und das ist ja auch schön. Also das, weiß gar nicht, wie du die Ramones magst.
Sehr.
Also ich eben auch, wirklich, wirklich sehr. Und ich liebe zum Beispiel auch das an ihnen, dass die Songs so kurz sind, so auf den Punkt kommen. Was bei den Ramones noch besonders mag, ist diese Melodieseligkeit, die dazukommt, die praktisch, also für mich haben die den Punk mit dem Pop verbunden. Ich liebe das wirklich total. Ja, das ist super.
Also das hier, das ist von der Group Sex, so heißt die Platte. Und das finde ich an denen eben auch gut. Die sind wahnsinnig schnell, aber haben, es gab so zwei Bands zu der Zeit und die waren auch in gewisser Weise Konkurrenten. Also die Circle Jerks waren Superstars der amerikanischen Hardcore-Szene. Aber eben aus Kalifornien.
Ja, war es eigentlich nicht so, ne? Ja, genau.
Ja, doch, es gab schon eine große Szene, aber ja. In den USA gab es dann schon auch Rivalitäten.
Ja, ja, der New Yorker Hardcore, ne?
Genau, und dann gab es vor allem auch noch den Bostoner Hardcore und dann gab es einen Sampler, der hieß This is Boston, not LA. Und das war ein großes Fuck you Richtung Circle Jerks und die Szene, der Szene da. Also Kalifornien stellvertretend jetzt dann mit den Circle Jerks. Und aber auch The Freeze, die eine große Rolle spielt auf diesem Sampler, auch phänomenal, super aggressiv, aber tolle Melodien dabei. Also das ist das, was ich am frühen amerikanischen Hardcore mag. Es ist sehr aggressiv, sehr politisch, aber die Melodien kommen halt nicht zu kurz. Also,
die kommen nicht zu kurz? Nee. Das genau. Ist schon, genau. Bist du da noch manchmal, weil, also das können wir vielleicht auch für die Leute, die das letzte Mal das nicht gehört haben, du bist ja ein wahnsinniger Konzertgänger, also gehst ja wirklich sehr viel. Mhm. Gehst du auch noch immer mal auf so Hardcore-Dinge?
Ja, ja. Schon. Ja, genau. Also in München Café Marat zum Beispiel oder Café Kult, da ist viel, nicht mehr so viel wie früher, weil auch nicht mehr so regelmäßig Sachen stattfinden, aber immer mal wieder, ja, schon, klar.
Sehr schön. Okay. Wie gesagt, wir bleiben ein bisschen beim Punk. Die Nachbarin hast du ja schon erwähnt. Mhm. Aber du hast sie wirklich nie getroffen dann, die Sängerin von
Blue. Nein, leider nie. Nein, aber die haben jetzt tatsächlich ein paar Mal noch so Reunion-Konzerte.
Also nicht nur in Kolumbien, sondern danach auch noch
ein paar Mal. Auch in Mülheim und so. Und die Nachbarin, die war auch immer da, weil die sind anscheinend immer noch befreundet. Also okay. Die haben mir erzählt, es war immer sehr gut und so. Und jetzt letztens irgendwann, wiederum vor ein paar Monaten, es kommt jetzt irgendwie Schlag auf Schlag, haben die auch ihr letztes Konzert gespielt. Also es ist gerade wirklich ein paar Monate her erst.
Aber da war es dann definitiv, haben sie gesagt, oder was?
Ja, das war es dann wohl, ja.
Wobei, das weißt du ja nie. Ne? Es gibt ja immer den Rücktritt vom Rücktritt und so weiter.
Genau, wobei in der Regel der Rücktritt vom Rücktritt ja meistens dann irgendwo finanziell motiviert ist und das kann bei denen sicher keine Rolle
spielen. Das kann nicht die Rolle spielen, nein. Weil also finanziell kann es nichts ausmachen.
Das wird es nicht sein.
Aber das ist ja, das muss man jetzt mal auch sagen. Also bei diesen Bands, bei dieser Kategorie von Bands, da kann es überhaupt nicht um Geld gehen.
Nein,
Das geht ja gar nicht. Ja, genau. Also ich meine, da kannst du jetzt mittlerweile, gibt es ja genug Dokumentationen auch von, ich weiß jetzt mehr von so Metal-Bands, die irgendwie in der zweiten Reihe sind. Da spricht keine Band davon, dass die irgendwie groß davon leben. Die machen eine Tour, dann nehmen sie Urlaub dafür, die brauchen alle noch einen Job nebenbei, das geht gar nicht.
Genau, also, ich mittlerweile sagen, die Metal-Szene ist die, finde ich, fast die letzte verbliebene Szene,
wo es
wirklich so ist, wo man das Gefühl hat, da treffen sich Leute aus Leidenschaft für die Musik, genau. Machen das und es geht wirklich überhaupt nicht darum, keiner von denen will davon leben, keiner von denen kann davon leben. Und ich meine, nicht, dass ich es ihnen nicht gönnen würde, aber es verleiht dem Ganzen natürlich schon eine gewisse Authentizität.
Ja, definitiv. Muss man so sagen. Ja, und das beim Punk aber auch so. Ne? Also ich mein,
das ja, ist, aber das gibt es halt nicht mehr so viel. Ne? Das muss man
noch, ja, das stimmt. Also beim Metal hast du ja, die Urgesteine sind ja immer irgendwie alle noch am Start.
Außer ja, und es gibt da auch schon so ein bisschen Nachwuchs noch. Also irgendwie dem Punk oder dem Hardcore ist irgendwie, ist, vielleicht, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, es kommt wieder so ein bisschen, aber so ganz groß, also der ganz große Schwung ist irgendwie abhandengekommen.
Ist rum. Okay. So, jetzt kommt Crass.
Genau, auch von der Nachbarin. Das hat offensichtlich alles der weiß gar nicht, wie er hieß, eben angeschleppt. Auch da für mich eine echte Erfahrung, weil ich kannte bisher eben, ich kannte so die Pistols und ich kannte, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, The Jam, The Damned oder alle möglichen. Ne? Und dann aber dieser radikal andere Ansatz, diese schwarz-weißen Platten und alles war, da war überhaupt nichts lustig, da war nichts humorvoll, da war alles in Grautönen gehalten und da, ja, oder schwarz-weiß. Und es gab für diese Band auch nur schwarz und weiß. Es gab nur entweder du bist auf unserer Seite oder du bist unser Feind.
Ja, du bist unser Feind.
Und so sind die auch auf alles losgegangen. Damals, also speziell auf Margaret Thatcher natürlich.
Ja.
Und das hat mir extrem imponiert, das hat mir auch Angst gemacht, muss ich sagen.
Ist wieder eine englische Band.
Ist auch wieder eine englische Band und Also praktisch, die haben sich auch selbst damit auseinandergesetzt. Ich glaube, wir hören Band from the Roxy.
Ja.
Da gehen sie darauf ein, also die, das Roxy war ja eine Band, The Jam haben da ja gespielt, alle Punkbands haben da damals auch gespielt. Das war so ein Schuppen für Punkbands, auch in London. Aber Crass wurden da, also denen haben gesagt, die dürfen da nicht mehr spielen, weil es eben zu viel Unruhe gab dann immer. Also,
bei Crass gab es zu viele.
Ja, ja, und das, die waren wirklich ganz anders. Die waren definitiv nicht, die haben ihre Platten, die haben gelebt in so einer Kommune auf dem Land, haben so Uniformen getragen, alle das Gleiche, haben selber Gemüse gezüchtet und so und haben alles selbst gemacht, hatten auch ihre eigene Plattenfirma, haben ihre Platten selbst, weil keine Plattenfirma, keine Pressfabrik, also die, kein Presswerk, die Platten pressen wollte, haben sie, ich weiß gar nicht, werden sie schon nicht selbst gemacht haben, aber haben sich irgendwie auch darum gekümmert, dass das irgendwie lief und also es war die klassische Anarcho-Punk-Band.
Aber das hast ja, also im Punk, soweit ich da irgendwas drüber gelesen habe, es gibt schon viel so Do-it-yourself-Attitüde und so, ne? Wir schauen, dass wir so viel wie möglich irgendwie selber hinkriegen.
Ja, aber Crass waren tatsächlich die Ersten. Also schon,
das waren die Ersten.
Schon in den 70er Jahren. Die gingen auch teilweise, die waren vorher teilweise, die waren relativ alt, nicht alle, aber einige, und teilweise direkt, was für Punk ungewöhnlich war, direkt aus der Hippie-Bewegung hervorgegangen und dann da gelandet. Und aber es gab wirklich, also ganz explizit zum Beispiel antireligiös, und da waren auch viele Texte dabei, die Sachen waren da enthalten, die man hier gar nicht wiederholen kann, über Jesus, über Gott und so. Und es gab sehr viel Ärger, sagen wir mal so.
Dann Band from the Rocks, Crass.
I never must apply in there anyway. Said I only want it, well behaved, boys. Do they think a thousand microphones are just fucking toys? Fuck them, chosen to make my stand against what I feel is wrong with this land. Just sit there on their overfed asses, feeding off the sweat of less fortunate class. Hit their fucking barrel, cut their fingers on a button. Got control, won't let it be forgotten. Through the reality, the wrong ain't ever can. Through the name Belfast, that's the fucking fun. Squatting, lying in the front yard, seeing a machine gun, resting on the face, finding the action to your rap and doing bound. Gonna fucking nerds up to the defense. Seems their defense is tough to throw the streets. Attention for the privilege of any late.
Also auch, naja, gut, die Frage ist jetzt wieder natürlich wichtig für dich. Ja? Natürlich wichtig für dich.
Extrem wichtig, ja, extrem wichtig. Also die ganze Ästhetik und so hat mich extrem angesprochen und das war halt so, man merkte halt, die meinen es ernst. Und man konnte sich vor allem damit auch innerhalb der Punk-Hörerschaft, die man kannte, so ein bisschen abheben. Das war selbst den Leuten von der Schlossstraße, von denen ich eben schon gesprochen hatte, da hat sich die Hardcore-Szene in Mülheim eben getroffen, das war denen teilweise schon zu heftig, weil das war beim besten Willen kein Saufpunk oder so. Das war alles Bier ernst. Das war eigentlich ein ständiger Aufruf zum Klassenkampf, Bürgerkrieg. Das war the real deal praktisch. Und das hat mich, wie gesagt, extrem fasziniert, aber es war auch schon furchteinflößend, muss man sagen. Auch diese ganzen Platten, die hatten die Katalognummern auf ihrem eigenen Plattenlabel waren immer, die endeten immer auf 84 und da zum Beispiel 484, 384 oder so, und das wurde gelesen als 2284 zum Beispiel oder 3284, und das war so auf Englisch gelesen im 3284, und gemeint war das Jahr 1984, also eine Anspielung auf George Orwell's 1984, genau, auf diesen Überwachungsstaat. Und also wenn eine Platte 1982 erschienen war, war sie 2284.
Ja, okay.
Darauf endete die Seriennummer dann, die Katalognummer.
Das sollte man vielleicht auch mal sagen. Also es gibt wenig Bücher, die so lesenswert sind und so wichtig wie 1984, das muss man echt sagen.
Ja, finde ich auch.
Auch mit allem, was passiert ist. Das ist, glaube ich, 48 oder 49 geschrieben worden. mit einer Vision, was 84 passieren könnte. Und 2025 ist immer noch wahnsinnig viel wahr davon, was absolut passiert ist. Also das ist, muss man sagen. Und das muss ich jetzt auch noch sagen, weil ich das loswerden muss, weil du vom Southpunk sprichst. Ich finde kaum was Schlimmeres als die Toten Hosen zum Beispiel.
Da bin ich absolut bei dir.
Weil das, also wirklich, das für mich mit Punk gar nichts zu tun hat.
Überhaupt nicht.
Gar nicht.
Also in den frühen Tagen schon irgendwo, aber auch immer schon diese wahnsinnig ungelenken Texte, diese Reim dich oder ich friss dich.
Furchtbare Texte, furchtbare Lyrik auch. Also wirklich sprachlich ganz schlecht. Mhm. Schon immer gewesen.
Und auch leider schon eigentlich von Anfang an
aber,
völlig aber, ohne Botschaft.
Aber also nie besser war, geworden.
Nee, gar nicht. Eher also, schlimmer. Ja. Also hinterher wurde so eine bierseliges, mit viel
Ja. Genau, also grauenvoll.
Ja, finde ich auch.
Fand ich aber schon, ich fand die Toten Hosen noch nie gut.
Also ich auch
noch
nicht. Nie. Ich auch nicht.
Also, wir sind ja in der Zeit aufgewachsen, da waren wir noch jung und so, da fand ich die auch schon kacke.
Ja, also, aber die Claudia hatte die Platten auch.
Ah, okay.
Die muss man leider auch sagen, die hat der Typ offensichtlich auch angeschleppt.
Jetzt kommt Slime.
Ja, genau, die fand ich sehr gut. Die sind aber auch tatsächlich nicht bierselig.
Nee.
Auch an denen hat mich ganz ähnlich wie an Crass fasziniert eben. Ja, das war ja schon auch teilweise zeitgleich. Das war für mich der Gegenentwurf schon damals zu den Toten Hosen eben. Also das hat mir gezeigt, dass aus Deutschland auch sehr, sehr guter Punk kommen kann, der sowohl musikalisch als auch in der Art der Auseinandersetzung mit Themen der Zeitgeschichte, politischen Themen, sich nicht verstecken muss hinter den angelsächsischen Vorbildern und in vielerlei Hinsicht auch einen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat. Ich finde den Sound eigentlich gar nicht so richtig vergleichbar mit vielen englischen oder amerikanischen Bands. Und ich finde es vor allem gerade dieses Live-Album hat eine Wahnsinnswucht entfaltet, die mich damals sehr begeistert hat, muss ich sagen.
Alle gegen alle. Slime. Übrigens vom 21.01.1984. Gut, da muss ich aber jetzt auch sagen, also das erinnert mich natürlich auch sehr an Tonsteine Scherben. Ne?
Die
da,
auf jeden Fall haben sie auch gecovert.
Ja,
ne? Ich will nicht werden.
Genau, was mein Alter ist.
Genau,
und so,
genau,
ja. Saugeil. Ja, das kann man immer wieder nur sagen, egal, sagen wir mal, in welcher politischen Richtung man sich befindet oder so, aber es braucht halt so einen Protest, den braucht es einfach.
Mhm.
Und das war gerade da eine Zeit lang extrem wichtig und prominent auch, prominent ist vielleicht das falsche Wort, aber da und fehlt vielleicht so im Moment ein bisschen.
Mhm.
Also weil ich meine, du brauchst ja jetzt, natürlich gibt es immer noch Punkbands, aber es klingt halt dann trotzdem sehr viel wie vor 30, 40, 50 Jahren oder so. Ne? Also vielleicht bräuchte es mal, das sage ich aber immer wieder schon seit Jahren hier auch bei mir in der Sendung, es bräuchte vielleicht einmal irgendeine neue Musikrichtung, ja, die protestieren würde.
Ja.
Egal welche,
ja,
welcher
stimmt.
Art, es kann, keine Ahnung, wie generiert sein und was weiß ich, aber es müsste mal aufmerksam auf irgendwelche Missstände waren.
Ja, finde ich auch.
Gut, okay. Aber wir waren gerade live bei Alle gegen Alle, sehr, sehr geil. Und jetzt hier, das ist aber schon ein Klassiker, der Song, ne? Alternative Ulster. Also der ist wirklich sehr, also ich glaube, in der Punk-Geschichte bekannt. Und du hast jetzt, also ich habe mal aufgeschrieben, ich habe ja bloß zu jedem Song so ein bisschen was mit, dass das wieder ein bisschen melodiöser wurde dadurch.
Genau, und also ich hatte auch einige Bekannte, die eher so wirklich in der Hardcore-Richtung unterwegs waren, die dann mir erzählt haben, das ist überhaupt kein richtiger Punk. Und das konnte ich so nicht stehen lassen. Es stimmte natürlich schon, dass diese Jungs aus Belfast wahrscheinlich jetzt, die hatten ja alle keine Iros oder so. Aber das war ja auch was, was Crass angeprangert hatten, dass Punk eigentlich sehr schnell eigentlich seine ursprüngliche Unschuld eigentlich verloren hatte und sehr schnell kommerzialisiert wurde.
Ja, und uniformiert.
Und uniformiert auch, genau. Und Stifle Fingers haben sich dem eigentlich wahrscheinlich gar nicht absichtlich entzogen, sondern die lebten halt einfach ab vom Schuss. Und wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass man damals eigentlich gar nicht so viel mitbekommen hat. Und das war denen auch, glaube ich, muss man auch mal sagen, wenn man damals in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, frühen 80er Jahren in Belfast aufgewachsen ist, da hatte man andere Sorgen, als sich ein Iro zu machen.
Also, ja, das glaube ich auch. Und ist ja das schon, genau, Protest genug, wirklich genau, Protest genug. Muss man vielleicht noch ein bisschen was sagen, aber das wirst du eh tun. Alternative Ulster. Kannst du mal kurz erklären, weil diese überhaupt die Frage, was ist überhaupt Ulster?
Ulster ist eine Provinz in Irland, die in den 20er Jahren, war es glaube ich, abgetrennt wurde von Irland. Also es ist damals die Republik Irland, also etwas später, am Anfang war es noch Teil des, also sie haben sich die Unabhängigkeit erst erstreiten müssen, aber ein Teil Irlands ist dann eben beim Vereinigten Königreich verblieben oder bei Großbritannien. Schmeißt die zwar auch immer in einen Topf, aber ist die Kenner wissen ja, den Unterschied. Ja. Jedenfalls die Republik Irland ist eben seitdem abgetrennt von der Provinz Ulster, die zu England, zu UK gehört.
Ja, und vielleicht muss man das auch mal sagen, das sind ja Sachen, die wir uns im Moment gar nicht mehr vorstellen können, dass tatsächlich, das war ja Krieg. Mhm. Ja, und es war Krieg. Natürlich ging es wie immer, geht es bei Krieg um Geld und um Macht, um Gebiete, aber es ging auch um Katholiken gegen Protestanten. Mhm. Ja, also Katholiken haben Protestanten umgebracht und umgekehrt.
Genau, ja, das war die
unfassbar.
Genau, ja, die Zeit also, der IAA, die man ja wahrscheinlich vom Namen her zumindest kennt und die dann gegen die protestantischen paramilitärischen Gruppierungen in den Krieg gezogen sind, muss man sagen, genau.
Innerhalb eines Landes.
Richtig, genau.
Okay, Gut, also ganz wichtig, ganz wichtige Bewegung auch, solche Bands, solche Musikrichtung. Und jetzt kommen wir zu PIL. Und da musst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Public Image Limited ist die Band von John Lydon.
Genau, also dem ehemaligen Sänger der Sex Pistols, der nach dem Auseinanderbrechen der Sex Pistols dieses Projekt gegründet hat, wirklich ganz tolle, bahnbrechende Platten, so bis Mitte der 80er Jahre. Danach ging es dann irgendwie den Bach runter, danach musikalisch nicht mehr wirklich relevant. Und
ja, mit ihm auch. Ne?
Und das leider wollte ich, das, genau, das wollte ich gerade sagen, leider mit ihm auch. Also ist mittlerweile...
Karikatur, oder?
Ja, total. Also er könnte, man hat so das Gefühl mittlerweile, die könnten sich irgendwie auf so einer Bank treffen irgendwo, er, Morrissey und einige andere auch noch.
Ja.
Es ist wirklich erschreckend, wie ehemalige, so quasi schon Galionsfiguren eigentlich des linken Widerstands gegen das Establishment, oder zumindest haben wir das so wahrgenommen, vielleicht war es auch nie so.
Doch, ich glaube, so haben die sich schon verstanden. Ja,
ja, speziell dieses Links ist was gerade Morrissey im Nachhinein sagt, habe ich nie gesagt. Aber so ist er zumindest hier antizipiert worden, rezipiert worden.
Aber das musst du jetzt wirklich sagen. Also ich meine, nur um das mal schnell zu erklären, wenn du jetzt siehst, wie der Morrissey bei Konzerten da auftritt, das ist ja
peinlich. Ja, sehr peinlich.
Peinlich, ich würde ja, also...
Also eingewickelt in eine England-Fahne.
Ja, und ich liebe ja diese Musik eigentlich, aber ich würde da nie hingehen.
Nee.
Könnte man das gar nicht anschauen, das ist echt fremdschämend.
Ja, total, ja, finde ich auch.
Und schon sehr schade, also die kratzen schon sehr an ihrem Denkmal und der John Lydon genauso.
Ja, genau, vor allem, weil dieser Song ja gerade sich gegen das Apartheid-Regime in Südafrika wendet. Also das ist eigentlich schwer zu begreifen.
Aber trotzdem,
geiler
der Song ist immer noch geil.
Ja.
Ist ja saugut produziert, muss man sagen. Also
absolut.
Das klingt ja wirklich super.
Ja, ne? Absolut,
also
absolut.
Sehr, sehr schön.
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn es nicht sogar Omar Hakim am Schlagzeug ist, also er hat sich, für die Platte hat er sich super
Yoshi
Sakamoto an der Gitarre und so, er hat sich
also
wahnsinns Leute geholt.
Ja.
Die ganze Platte ist übrigens super, also höre ich immer noch.
Also der Omar Hakim, der hat ja auch mit hier Sting und was
David
weiß ich.
Bowie.
David Bowie.
Auch der Let's Dance, glaube
ich. Ja, genau. Also richtig großer Schlagzeuger.
Ja.
Ja, cool. Jetzt kommen wir aber dann doch nochmal zu deiner Psychobilly-Phase.
Ja, genau.
Da bin ich jetzt also wirklich gespannt, weil du gesagt hast, du wirst es merken, wenn in dem Song was passiert.
Genau, genau. Also es ist, also auch die Band ist bis heute aktiv. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1987 und ich kann mich noch erinnern, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Das war bei so einem Psychobilly-Kumpel, der schon sehr früh alleine wohnen durfte, in so einer so runtergekommenen Wohnung, ohne Möbel mehr oder weniger. Fand ich natürlich auch extrem faszinierend. Und der legte dann diese Platte mit der Ratte drauf auf. Und ich dachte am Anfang, was ist das denn? Und ja, ich glaube, wenn wir reinhören, wird man merken, warum ich das gedacht habe am Anfang.
Na schau, ich sag dann nicht mal, wie der Song heißt, oder? Müssen wir aber erkennen. Müssen wir jetzt schon erkennen. Rumble on the Beach.
Never meant to cause you any pain. Always wanted one time to see you laughing.
Ich glaube, jetzt ist der Moment, oder? Ich habe es leider verpasst, weil der Kumpel von mir gesagt hat, ey, ich schau mal Rumble on the Beach an, geh doch mit. Und ich bin nicht mitgegangen. Das ist schon 15 Jahre her oder so. Und hätte ich sehen. Der hat mir dann auch nochmal CD von denen vorgespielt. Und das ist schon sehr geil. Das
ja, finde ich auch.
Baby can never steal you from another.
Sehr, sehr geil, wobei ich nach wie vor sagen muss, dass Purple Rain einer der grandiosesten Songs überhaupt ist. Also ich finde den, du nicht?
Da muss ein klares Jein. Also ich mag den Song tatsächlich, ich muss gestehen, bis ich so 20 war oder so, habe ich die Version viel öfter gehört. Also ich kannte die Prince-Version kaum.
Ah, okay.
Also ein paar Mal im Radio gehört, aber die habe ich halt rauf und runter gehört, deswegen ist mir die viel vertrauter. Aber grundsätzlich, ja, finde ich auch, ist ein geiler Song auf jeden Fall. Ich finde aber, dass sie den auch, die ruhigen Teile, dass das bemerkenswert nah dran ist.
Das
für
ist
so
ja
ein paar Jungs aus Bremen, die da, also, und vor allem, er spielt hinterher auch noch ein Solo.
Ja.
Und selbst das ist, natürlich, es ist nicht Prince, aber es ist schon relativ nah dran, da muss man sich immer wieder wundern.
Aber also hört da komplett rein, Leute, ja?
Ja, genau. Aber insgesamt muss ich sagen, konnte ich mit Prince nicht viel anfangen. Also der ist für mich einer der überbewertetsten Musiker überhaupt. Nein, ja, das ist das falsche Wort. Er hat ja auch so viele irgendwann tolle Sachen geschrieben, ne? Also für die Bangles, für Sinéad O'Connor. Aber seine, also selber, also dieses Kieksige und so, das sagte mir irgendwie gar nichts.
Ja, mir auch nicht. Ja, okay. Naja, Paso Funk, egal. Wir kommen ja da drauf, wir haben ja das gesagt, ne? Irgendwann mal so überbewertet.
Genau.
Sehr schön. Trotzdem, Tobias, war das jetzt bei aller
Liebe,
Schönheit an der Geschichte heute. Der vorletzte Song, was kommt vor dem letzten Song?
Die Rätselfrage.
Wunderbar. Ich möchte mal auflösen vom letzten Mal. Also, wir nehmen das jetzt heute zwei Tage vor dem Rauskommen auf. Das heißt, also bis jetzt haben nur der Norbert und der Matthias 1 die Rätselfrage beantwortet. Ich gehe davon aus, es kommen noch mehr, aber ich werde es dann natürlich noch nachholen und so. Es war erstmal saucool. Das war das Sample Special mit dem DJ Polanski und das war also wirklich sehr cool, die letzte Folge. Und es ging um John Mellencamp, dessen Song Jack and Diane auch gesampelt wurde. Und die erste Frage war, was ist ihm 1994 passiert? Er hatte einen Herzinfarkt. 1994, da war er, glaube ich, 40 oder so. Oder Mitte 40, irgend sowas. Und dann hat er natürlich gesagt, er kann nur noch eingeschränkt touren. Und seitdem ist er eigentlich nur noch in Amerika unterwegs. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, da ging es darum, ein Album wurde im konservativen Amerika in einigen Landstrichen boykottiert, weil es sich kritisch zu George W. Bush geäußert hatte. Da haben wir so ein paar Radiostationen so im mittleren Westen, haben gesagt, das Zeug spielen wir nicht mehr. Wobei natürlich Mellencamp ist Heartland Rock. Ja, also das wäre normalerweise das Ding gewesen. Und der dritte Teil der Frage, das ist auch ganz wichtig, er hat zusammen mit Willie Nelson Farm Aid gegründet. Farm Aid ist eine Festivalreihe oder ein Festival, das tatsächlich vollkommen unkommerziell ist und Geld für Farmer, denen Geld fehlt, generiert. Mhm. Und das ist also wirklich schon seit den 80ern, ist das, seit 87 ist Farm Aid existent. Mellencamp und Willie Nelson.
Mhm. Ja, ich erinnere mich tatsächlich daran. Mhm. Also war ja in den Nachrichten damals, als es gegründet wurde.
Ja, und läuft immer noch, jedes Jahr.
Das wusste ich wiederum nicht.
Ja, gibt es immer noch. Und der Neil Young tritt immer mal wieder auf und so weiter. Es sind also die ganz Größen unterwegs. Im Moment scheint wohl Willie Nelson sehr, sehr schwer krank zu sein. Also er ist ja auch schon 92 oder irgend sowas. Aber der ist halt die Country-Legende, die es mit dem Mellencamp zusammen gegründet hat. Das war die Rätselfrage vom letzten Mal. Und jetzt hier Rätselfrage zu verschiedenen Bands, eine, die noch auftaucht sogar.
Ne? Richtig, genau. Also ich hab die Rätselfrage diesmal aufgesplittet auf drei.
Revoluzzer.
Ja, Entschuldigung. und zwar, wir hatten ja Spandau Ballet am Anfang gehört und ich würde gerne wissen, die Camp-Brüder, die dort spielen, sind nicht nur für Musik bekannt, sondern sie haben sich auch noch in einem anderen künstlerischen Metier versucht. Ich fand erfolgreich, aber da kann man natürlich, muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich wüsste aber gerne, oder du, weil du musst es ja auflösen, wo denn, wann denn, wie denn. Und dann hatte ich noch eine Frage zu Bluttat aus meiner Heimatstadt Mühlheim an der Ruhr. Die haben damals mit einer ungleich bekannteren Band einmal in Mühlheim die Bühne geteilt. Und ich wüsste gerne, mit welcher ungleich bekannteren Band das geschehen ist.
Das ist schwer rauszukriegen.
Machbar, würde ich sagen.
Machbar.
Die letzte Frage, da geht es um die letzte Band, die wir noch hören werden, und zwar The Wedding Present. Und ein Mitglied dieser Band hat ein Nebenprojekt gehabt und mit diesem Nebenprojekt ist er damals sehr erfolgreich gewesen. Ich würde das nicht unbedingt sagen, erfolgreicher, wobei eventuell in einigen Ländern vielleicht sogar schon. Und ich wüsste gerne, welches Bandmitglied war das und um welches Projekt handelt es sich da?
Sehr schön, sehr interessant, ich bin gespannt. Also bei den Camp-Brüdern, das weiß ich, oder da haben wir vorhin schon, das hast du mir erzählt. Den Rest weiß ich nicht, bei Bluttat ist, glaube ich, am schwierigsten. Und Wedding Present werden wir sehen. Das war übrigens bei deiner letzten Liste, war so, da hast du gesagt, Wedding Present hättest du wirklich gern dabei gehabt, hast du aber nicht.
Genau.
Jetzt sind sie dabei.
Ja,
jetzt ist der letzte Song. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Genau, also stehen für mich für, also wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, ist alles heute so ein bisschen punklastig und The Wedding Present stehen für mich stellvertretend für diese Indie-Welle in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Die immer noch sehr stark vom Punk-Ethos beeinflusst war. Also wir gründen eine Band, wir veröffentlichen Platten und wenn sie keine Plattenfirma veröffentlichen will, dann gründen wir selber eine oder mit Freunden zusammen oder wir bringen sie im Selbstverlag raus und tüten die selber ein in die Cover und schicken es dann raus und vertreiben die selbst. Und daher stammt ja nun mal der Begriff Indie. Das war also am Anfang eine auch politische Einstellung. Man wollte halt mit den Majors, mit den großen Plattenfirmen nichts zu tun haben. Und das hat man der Musik damals auch angemerkt. Also wenn ich heute höre, was als Indie vermarktet wird, dann kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil das hat mit dem, was ursprünglich Also es ist ja heute nur eine Genrebezeichnung und meint Gitarrenmusik, aber das war mal anders.
Weißt du, wann es losging, dass Indie vorbei war für mich? Als die Indie-Bands Songs für Telefonwerbung gemacht haben.
Das war, die Dandy Warhols.
Dandy Warhols und so weiter.
Ja, ja.
Als das dann losging, als für die Telekom
richtig
Indie-Bands im Werbespot liefen,
ja,
da war
genau
klar, das hat mit Independent null, aber wirklich 0,0 zu tun.
Genau.
Und das ist schon 20 oder mehr als 20
Jahre. Ja, genau. Da hast du völlig recht. Das war ein...
Man schließt sich aus für mich.
Ja.
Also unabhängig zu sein und Millionen Werbeverträge zu machen, schließt sich aus.
Man muss
also
sagen, es war auch wirklich nur eine kurze Zeit. Es waren vielleicht 10 Jahre, dass Indie wirklich Indie war, wenn überhaupt. Und dann spätestens mit Oasis... war es dann eigentlich so ab 93, 94 war es eigentlich vorbei.
Okay. Deswegen The Wedding Present, Kennedy. Kann man eigentlich nur vorstellen, dass es halt dann irgendwann trotzdem sowas wie ein paar Gemeinsamkeiten, was den Sound angeht, gab. Und daran hat man sich dann orientiert und gesagt, das ist der Indie-Sound.
Ja, genau.
Aber es hat mit der Idee halt, wie wir gerade gesagt haben, nichts mehr zu tun gehabt.
Ja? Nee, genau.
Wobei da natürlich die Smiths wieder eine große Rolle gespielt haben im Vorfeld.
Ja, so, ganz genau. Ja, klar.
Ja, ganz wichtige Band für dich, glaube ich auch, ne? The Wedding Present.
Ja, genau. Also wir sind dann auch damals zum Konzert nach Köln gefahren. Also die waren nicht bei uns im Ruhrgebiet, sondern da musste man nach Köln fahren. Einmal bin ich mit einem Klassenkameraden hingefahren, der war schon 18 oder beziehungsweise er hatte schon Führerschein. Und dann, das war ja damals so, wir waren dann, kamen an in Köln am Luxor und ich sah schon von 100 Metern Entfernung, mein Gott, das ist aber dunkel da, da steht überhaupt keiner davor. Und dann war es tatsächlich so, es war halt abgesagt, warum auch immer.
Ach so.
Und damit, dann sind wir halt, wir sind ja bis nach Köln gefahren und dann sind wir halt wieder zurückgefahren.
Ja.
Also das war schon bitter. Und sowas passiert einem ja heute nicht mehr. Also
nee, weil das ist klar. Ne?
Genau. Und dann aber, da haben wir sie irgendwann etwas später dann doch noch gesehen. Es war natürlich total ausverkauft und genial. Also wir standen vorne. Gut. Ich kann mich super noch genau daran erinnern. Es war eben die Bizarro-Tour, die Platte, von der das Lied auch ist. Und also ich war so begeistert. Ich auf die Bühne rauf und mit großen Satz ins Publikum und...
Ach, das hast du auch gemacht?
Ja, und Dave Getch sagte, wow, sowas, das haben wir noch nie gehabt bei unseren Konzerten, aber I like it. Und dann kletterten mehrere auf die Bühne und Also, ja, war
so. So bist du hier Crowdjumper, Stage-Diver.
Passionierter, ja.
Passionierter. Genau.
Aber also irgendwann war es dann vorbei. Also ich war mit einem Bekannten auf einem Konzert der Lemonheads in Essen und das war nicht gut besucht in der Zeche Karl und ich glaube, es war Alkohol im Spiel, also ich bin mir sicher und ich habe abgeraten, aber er ist auf die Bühne geklettert und ist dann also wirklich richtig, also A- und B-Note, also 10 von 10, also abgehoben mit dem Rücken zum Publikum. Er lag in der Luft quasi. Und die 20 Leute, die vor der Bühne standen, gingen so, ist, also die Menge teilte sich wie das Rote Meer vor
Moses
und also Schädelbasisbruch. Also es war wirklich übel, wirklich übel. Also er lag wochenlang im Krankenhaus. Und ja, seitdem habe ich Abstand genommen.
Ach so, okay. Das ist ja ganz schöne, nicht schöne. Ja, also für dich schöne, weil du seitdem verschont geblieben bist. Aber deinem Kumpel geht es auch noch gut.
Ja, oder? Ja.
Okay.
Ja.
Ja, das war toll. Zum zweiten Mal mit dir, Tobias.
Schon also wieder
ganz
rum. Schön,
ganz,
schon wieder
ganz viele tolle Geschichten. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Ideen in der Pipeline. Das ist toll. Wir werden uns im Herbst wiedersehen und dann kommt die nächste Sendung.
Genau, freue ich mich schon.
Ja, ich auch. Das war der zweite Teil des Soundtracks seines Lebens von Tobias Westphal. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Beim nächsten Mal wird die, ist auch schon Tradition, jetzt zum vierten Mal die Noelia Breen wieder da sein, die immer einmal im Jahr aus Hawaii nach Deutschland kommt und dann immer, wenn sie da ist, zu mir in die Sendung kommt, freue ich mich auch schon drauf. Wir haben uns schon ausgetauscht, es wird wie immer eine interessante Sendung werden. Deswegen hört weiter zu. Tobias, letzte Worte.
Das trifft mich jetzt überraschend, aber ich... Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, genau. Das sind wunderbare letzte Worte. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.